seconds left from 40 yards.
This is for the win.
Timeout. Timeout was taken.
Das waren Rentiere.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Icing the Kicker, dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Warum Spezialausgabe? Die NFL lässt sich nicht lumpen und schenkt euch zum Fest den NFL Christmas Game Day am Mittwoch, den 25. Dezember, aka dem ersten Weihnachtsfeiertag, live zu sehen auf Netflix mit zwei Spielen. Und das könnte ab sofort eure neue Weihnachtstradition werden. Die NFL auf Netflix schauen, entweder mit der ganzen Familie vom Weihnachtsbaum oder mit den Kumpels beim Winterbarbecue. Und es sind zwei absolute Knallerspiele, die da auf uns warten. Am Mittwoch die Kansas City Chiefs um 19 Uhr deutscher Zeit bei den Pittsburgh Steelers und danach die Baltimore Ravens bei den Houston Texans um 22.30 Uhr. Also wenn ihr schon immer mal Oma und Opa oder euren Kindern die NFL ein bisschen näher bringen wolltet, dann wäre das eine passende Gelegenheit. Wir kümmern uns heute natürlich hauptsächlich um die beiden Spiele am Christmas Game Day, den 25. Dezember. Und wir, das sind heute Grille. Servus, La Grille.
Servus, Daddy. Servus an alle da draußen. Ich hoffe, alle sind in guter Weihnachtsstimmung und ja, eben heiß auf diese Netflix-Games.
Ja, sicher sind wir heiß. André ist bestimmt auch heiß. Stimmt's?
Absolut, absolut. Ich kann das ja inzwischen alles eher aus neutraler Position beobachten und genießen. Von daher zurücklehnen, gemütlich machen und ein bisschen Football schauen an Weihnachten. Was kann es eigentlich Geileres geben?
Da kommen wir gleich noch drauf, wie gemütlich und entspannt du die NFL-Saison ab jetzt verfolgen wirst. Apropos, Tommy ist auch dabei. Servus, Tommy.
Gemütlich und entspannt, mein Stichwort. Hi, Daddy. Ja, ist natürlich so ein geschenkter Sonntag, den wir dann noch bekommen, einfach so am Mittwoch. Und zwei schöne Spiele, wenn die ganzen Familienfeiern dann mal rum sind und der Bauch zweimal vollgeschlagen wurde, dann noch zwei NFL-Spiele obendrauf. Ja, geht nicht besser.
Unsere heutige Sonderfolge wird euch auch präsentiert von Netflix und Netflix steigt ja jetzt erstmals in die NFL ein mit diesen beiden Live-Spielen. Grille, es ist aber ja nicht so, dass man bei Netflix nicht auch anderen Football-Content, speziell was die NFL betrifft, verfolgen hätte können bislang, stimmt's?
Absolut richtig. Ich bin damals natürlich schon eingestiegen mit dieser Last Dance-Doku, das war noch NBA. Und dann das Erste, was ich, glaube ich, geschaut hatte, war die Aaron Hernandez-Doku. Also hier New England Patriots, Gronk Buddy und so. Also sehr dramatische Geschichte. Da gibt es eine Doku dazu. Ansonsten viele kleine, tolle Geschichten bei der sogenannten Untold-Reihe. Also da sind schon in den letzten Jahren so einige Häppchen immer wieder mit reingedroppt. Jetzt bei in Sachen Dokus eben auf Netflix. Und jetzt eben erstmals Live-Coverage sozusagen.
Brandaktuell gibt es ja auch, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, ich durfte da eine kleine Inhaltsangabe verpassen, Enigma, Aaron Rodgers, das Football-Rätsel, ich hatte es schon erwähnt, große Cook-Empfehlung, André, hast du noch einen Tipp oder Erfahrungen mit?
Ja, ist nicht so der Geheimtipp, ich habe mir jetzt unlängst nochmal die Receiver-Reihe noch ein zweites Mal angeschaut, weil ich für unser NFL-Sonderheft, das ich schon mal allen wärmstens empfehlen kann, dass im Januar rauskommt, das Glück hatte, letzte Woche mit Amon-Ra St. Brown sprechen zu können. Und da habe ich mich auch noch ein bisschen vorbereiten. Habe mir noch mal die Receiver-Doku angeschaut. Ansonsten, Grill hat ja vieles schon genannt. Die Untold-Reihe, auf die hatte er mich auch hingewiesen. Kann ich auch allen nur empfehlen. Habe ich mir dann auch mal ein bisschen angeschaut. Da gibt's schon so einiges, nicht nur aus dem Football, sondern generell im Sport. Werden schon coole Geschichten erzählt.
Stimmt. Gut, also schaut rein, unabhängig von Mittwoch, das, man kann Netflix immer sehen. Apropos Weihnachten, eure Weihnachtswünsche hätte ich noch gern, bevor wir in die beiden Spiele einsteigen. Was ist denn dein Weihnachtswunsch für dein Lieblingsteam, Tommy? Atlanta, was geht ab?
Da geht jetzt ein neuer Quarterback ab, hoffentlich. Und ich wünsche mir einfach, und das ist ein langfristiger Wunsch, dass nach all diesen wunderbaren Matt Ryan-Jahren und jetzt diesen vielen Quarterback-Wechseln, es jetzt einfach wieder den langfristigen Quarterback gibt und man auf der Position einfach Ruhe und eine sehr gute Lösung hat. Das Debüt fand ich echt gut, aber es waren halt auch die Giants, deswegen wird man das jetzt im nächsten Sunday Night Game dann in einen besseren Kontext drücken können, wenn es gegen die Commanders geht. Und ich weiß aktuell echt nicht, ob ich tatsächlich in die Playoffs will, was eine sehr dumme Aussage ist als Fan, aber bei diesen NFC-Top-Teams, auf die man dann trifft, wäre es da, glaube ich, auch nur so ein gebrauchter Sonntagabend, weil, naja. Aber ich will einfach da Stabilität auf Quarterback und ja, dass da wieder auf Jahre hinweg Ruhe ist und man wieder irgendein Talent an 8 draften kann, das man eigentlich dann gar nicht braucht oder irgendwie falsch einsetzt oder so. Aber auf Quarterback dann erstmal Ruhe.
Da ich bei Grille schon ahne, was kommt. André, was wäre denn so dein Weihnachtswunsch für die laufende Saison, aber auch vielleicht so ein bisschen mittelfristig gedacht für die Offseason? Ein neuer Vertrag für Brock Purdy unterm Weihnachtsbaum, der aber nicht so teuer wird.
So schnell wird es wahrscheinlich nicht gehen, ne? Mhm. Ja, also für die laufende Saison, naja, was kann man da noch groß für Wünsche haben? Vielleicht, dass man sich ein bisschen die Rookies anschauen kann, die jungen Spieler, was man immer so sagt, wie man die in Zukunft einsetzen kann. Ansonsten wünsche ich mir, naja, dass dieses Seuchenjahr schon gründlich analysiert wird, ohne dabei jetzt in Panik zu verfallen, was bei manchen ja auch immer recht schwierig ist. Ja, und natürlich, dass die Vertragsgeschichten in dieser Offseason vielleicht etwas schneller geregelt werden als in der letzten. Purdy allen voran, aber da gibt es ja auch so ein paar andere Entscheidungen, die man da noch zu treffen hat.
Weniger Drama.
Also, genau, weniger Drama. Ich glaube, ein ganz harter Rebuild ist nicht nötig, aber jünger und frischer und an manchen Stellen auch auf jeden Fall günstiger muss das Team auf jeden Fall werden, denke ich. Und bin ich mal gespannt. Mein persönlicher Wunsch ist auf jeden Fall, dass sie Dre Greenlaw einen neuen Vertrag geben, weil das einfach ein geiler Typ ist, wie man jetzt in 2 Spielen oder naja, gestern hat er ja nicht so viel gespielt, im ersten Spiel schon wieder gesehen hat. Und da werden die Missed Tackles auf jeden Fall sinken, wenn er länger bleibt. Und das wünsche ich mir dann für den Weihnachtsbaum.
Ja, Herr Campbell, dem gefällt das. Apropos geiler Typ Grille. Ich habe ja in meinem Viertelfinale gegen Jan letzte Woche kläglich versagt im Fantasy, habe ich ja erzählt. Jetzt spiele ich in der anderen Liga im Halbfinale und muss heute Nacht auf die Green Bay Packers Defense hoffen, weil ich wieder ein paar sensationelle Matchup-Entscheidungen getroffen habe. Muss Green Bay die Defense jetzt 15 Punkte machen? Das sollte ja locker drin sein, oder? Gegen die Saints, ich meine, hallo.
Auf jeden Fall. Also das läuft ja die letzten Wochen schon gut. Schau hier, ja. Alexander steht ja wieder in den Startlöchern. Also so da geht ja einiges jetzt auch in der Defense. Sowieso ja das ganze Jahr. Also für einen neuen Defensive Coordinator muss man schon sagen, dass sie das ganz ordentlich machen. Was wir da für Chaosjahre in den letzten Jahren, gerade mit Duellen gegen die 49ers und so erlebt haben, ist das schon insgesamt ganz okay. Und
also dein Wunsch?
Super Bowl, oder? Ja. Ja, mein Wunsch ist ganz klein. Ich denke da nur ganz kurz an 2010-11 zurück und da sind die Packers auch in die Playoffs gekommen und mussten nur Auswärtsspiele bestreiten. Das ist ja jetzt auch nicht mehr groß zu vermeiden. Also die Lions und Vikings machen da vorne den NFC North-Gewinner aus und die Packers müssen also auswärts ran die ganze Zeit und dann schön 3 Siege und dann in New Orleans und dann schauen wir halt gegen wen. Also das ist ja dann egal, ob da dann die Chiefs oder die Bills stehen. Jordan Love läuft ja wieder heiß, 3 Spiele ohne Interception, also ja, genau wie letztes Jahr zur richtigen Zeit ist er dann da.
Brutal.
Die gute Nachricht, ihr könnt nicht gegen die 49ers verlieren in den Playoffs.
Genau.
Ja. Schau an, schon mal der erste Step geschafft.
Aber gut. Gegen die Falcons vielleicht. Ne?
Ja, wer weiß das schon.
Eine Sache bleibt natürlich noch, ne? Was ist dein Wunsch, Daddy, nach der gestrigen Enttäuschung vor allem.
Und nach der Enttäuschung letzte Woche, die darfst du ja auch nicht vergessen. Kommt ja noch dazu. Nee, das hat mich jetzt nicht überrascht. Es gab auch gegen Green Bay Möglichkeiten, das Spiel zu entscheiden. Und es gab auch gestern wieder bis zum Schluss die Möglichkeit, das Spiel für sich zu entscheiden. Dann diese Interception von Chino, das war, glaube ich, ein Missverständnis mit DK Metcalf, der auch wieder nur 3 Catches hatte, wo ich mich auch frage, Leute, also wenn du einen physisch so dominanten Menschen auf dem Feld hast, dann musst du halt irgendwie Wege finden, den öfter einzusetzen. Das Laufspiel hat mir auch wieder nicht gefallen. Also ist aber alles nicht so schlimm. Für mich war das ja eh wirklich so eine Übergangsgeschichte, ein Rookie-Headcoach. Dafür bin ich von dem Team einigermaßen begeistert. Ich glaube, du musst in der Offseason im Draft ein paar Löcher stopfen. Du musst upgraden auf ein paar Positionen. Und dieses System von Mike McDonald halt einfach implementieren und dann wird das sicher noch besser werden. Und du bist ja jetzt immer noch mit einem positiven Rekord am Ende der Saison fast. Also alles gut, egal ob da jetzt Playoffs rauskommen oder nicht. Aber gut, wir sprechen heute nicht über die Seahawks, sondern wir sprechen über die AFC-Teams, die am Mittwoch gegeneinander spielen werden. Und starten mit den Kansas City Chiefs bei den Pittsburgh Steelers. Die Chiefs mal wieder mit einem Sieg. Diesmal gegen die Texans mal wieder mit einem Sieg, bei dem sie nicht mehr als 30 Punkte gemacht haben. Es gab eine wunderbare Statistik. Teams in dieser Saison die nie mehr als 30 Punkte in einem Spiel gemacht haben, da wären die Chiefs mit einem Rekord, der für sich spricht, die Patriots, die Giants und die Raiders. Also das ist so, sind so die Teams, mit denen man sich da tummelt, was diese Statistik betrifft. Aber sie schaffen es halt trotzdem. Und am Ende zählt halt das Ergebnis. Die Steelers verlieren gegen die Baltimore Ravens mit 17-34. Und damit müssen ja eigentlich die Chiefs auch hier wieder Favorit sein, obwohl es in Pittsburgh stattfinden wird, dieses Spiel. Wer ist denn für dich, Tommy, aus Sicht der Chiefs derjenige, der da den Unterschied ausmachen könnte?
Also aus meiner Sicht sollte da Steve Spagnuolo mit seiner Defense wieder den Unterschied ausmachen, weil es hilft einfach diesen Chiefs, wenn sie offensiv weniger machen müssen, so wie sie da aktuell sind. Keine Ahnung, wie es jetzt Patrick Mahomes wirklich geht. Da spekulieren ja alle High Ankle Sprain und dann zum Touchdown laufen und für fünf Versuche.
Der längste Lauf in der Karriere, glaube ich sogar, der zum Touchdown geführt hat.
Wohlgemerkt. Ja, also keine Ahnung, wie fit der ist, aber die Chiefs haben sich ja schon mal vorab so ein bisschen beschwert über 3 Spiele in 11 Tagen und das ist einfach alles zu viel. Und wenn diese Chiefs-Defense da einfach die Steelers so limitiert, wie es die Ravens-Defense dann auch geschafft hat, dann wird es für die Chiefs dann auch wieder so ein klassischer gutes Pferd, hüpft nicht höher als es muss Tag. Und ich glaube, das brauchen die Chiefs dann jetzt, um eben halbwegs ausgeruht dann in die Playoffs zu gehen. Das ist für mich hier der Schlüssel.
Der Schlüssel ist halt, also wenn man es ganz platt machen will, kann man natürlich auch sagen, dass Mahomes einfach der Schlüssel ist, weil wir haben ja da im letzten Podcast erst noch gerätselt, dass er ich habe ja vermutet, dass es sich besser und sicherer wäre, wenn man ihn schont. Und dann beginnt er das Spiel eben genau so. Und ich habe mir ja selber, ich konnte es ja selber nicht fassen am Sofa, als ich den da ein paar Mal loslaufen habe sehen und dann immer auf seine Beine geachtet. Und es hat ja seinen Tippel-Tappel-Lauf, den er da manchmal hat, okay. Dann habe ich mir gedacht, naja, aber vielleicht hat er doch ein wenig Schmerzen, dieses ganze Tape drumherum. Und dann kommt ein so ein Play gleich einmal am Anfang nacheinander. Also das ist wirklich so. In der Season gab es ja auch schon mal ein Spiel, wo er kurz vor der Goal-Line irgendwie so weggeknickt ist. Das sah ja schon übel aus. Also ich glaube, der Typ ist irgendwie wie Thomas Müller beim FC Bayern. Oder wie unser Thomas Müller natürlich auch hier, irgendwie unverletzbar.
Das ist schon ein harter Hund, ne? Das kann man jetzt, glaube ich, nicht mehr in Zweifel stellen, muss
der
man
Thomas
sagen.
Müller,
also,
auf jeden Fall.
Ja, alle Thomas Müllers eigentlich. Und auch Patrick Mahomes, glaube ich. Also, es war schon eine Ansage, die er den Texans da gleich mal gemacht hat, würde ich sagen. Dann ist er gleich mal losgerannt.
Ja. Sonst noch Faktoren bei den Chiefs, André, für dich, die wichtig sind?
Ja, also ich weiß jetzt, ob es jetzt vielleicht noch kein Faktor für jetzt, aber dass Hollywood Brown jetzt zum ersten Mal gespielt hat in dem letzten Spiel, ist natürlich mit Blick auf die Playoffs vielleicht gar nicht mal so unwichtig. Hat es gar nicht so viele Routen laufen dürfen, aber Mahomes hat ihn ja auch immer wieder gesucht. Am Ende hat er 5 Pässe gefangen für 45 Yards. Also das ist, glaube ich, schon so Richtung Playoffs könnte das schon ein ganz gutes Tandem werden. Ist das natürlich für dieses Spiel vielleicht noch nicht so richtig. Der Go-To-Receiver bei den Chiefs war ja bislang weiterhin Xavier Worthy. Der hat ja auch wieder den Touchdown gefangen. Also ja, von daher, das Passspiel wird wahrscheinlich jetzt nicht so der absolute Schlüssel sein in diesem Spiel, aber mit Blick auf die Playoffs, denke ich mal, Hollywood.
Ein ganz guter Punkt ist das ja auch, also Hollywood erweitert das Receiving Core, dann ist ja auch in den letzten Wochen Pacheco ja wieder zurückgekommen, Kareem Hunt hat jetzt einen Touchdown gemacht. Also diese Waffen, die Mahomes und die ganze Offense zur Verfügung hat, die haben sich natürlich in den letzten Wochen schon deutlich erweitert und das ist natürlich perfekt so kurz vor den Playoffs, dass dann da mehr Möglichkeiten, mehr Variabilität da ist einfach.
André, du hast ihn kurz angesprochen, Xavier Worthy. Also der hat jetzt in den letzten 4 Spielen 23 Catches und in den letzten beiden Spielen 22 Targets. Ich glaube tatsächlich 11 Targets in den letzten beiden Spielen jeweils. Diese Double-Digit-Target-Anzahl, die hatte er bis jetzt generell noch nicht. Ich glaube, letztes Jahr war es Rashee Rice, der auch so zu den Playoffs hin immer besser geworden ist. André, siehst du da so eine ähnliche Spur, die Worthy da nehmen kann? Und dazu eben noch ein Marquise Brown, der zurückgekommen ist. Und der Andre Hopkins ist ja auch noch da. Und Travis Kelce kommt wahrscheinlich in den Playoffs auch wieder groß auf die Bühne, weil der ist ein bisschen still geworden in der letzten Zeit.
Ja, es ist fast zu befürchten, würde ich sagen. Je nachdem, aus welcher Sicht man es betrachtet. Hast du schon gut zusammengefasst. Also ein bisschen mehr muss von der Offense kommen, denke ich, weil die Defense kannst du dann vielleicht nicht jedes Mal rausreißen, gerade in diesen Playoff-Spielen, die dann anstehen. Bei Mahomes muss man halt noch ein bisschen schauen. Er hat ja nach dem Spiel gesagt, gerade auslaufen ging schon ganz gut, das hat man ja gesehen. Nur das Abbremsen und Twists and Turns, das ist noch ein bisschen schwierig. Sollte jetzt in den beiden Spielen, die noch ausstehen, natürlich trifft er da auf zwei aggressive Defenses, die Steelers, und dann spielen sie noch gegen die Broncos zum Abschluss. Also sollten sie wahrscheinlich, tun sie gut daran, da auch nicht zu viel zu riskieren. Also die Ausgangslage ist ja so, wenn sie jetzt noch ein Spiel von den letzten beiden gewinnen, haben sie auf jeden Fall den First Seed und damit das First Round Bye sicher. Das wäre dann auf jeden Fall gut, wenn sie es jetzt am besten schon kriegen würden, aus Chiefs Sicht wahrscheinlich.
Ja, ich habe mir dieses natürlich die Red Zone gestern angeschaut und dann die Bills im späten Spiel, war im späten Spiel, glaube ich, ne? Ja. Oh, Moment, ja. Was ist denn da? Was passiert denn hier gerade? Und dann hätte man natürlich die Situation haben können, dass die Chiefs bei den Christmas Games schon den First Seed Overall sicher haben, wenn die Bills tatsächlich gestern gegen die Patriots verloren hätten, aber es ist nicht so. Thomas, hast du noch, was die Defense betrifft bei den Chiefs, also die hatten vor zwei Wochen eine 6-Turnover-Performance und jetzt zwei Interceptions gegen Houston. Kommen die auch immer besser ins Rollen, je näher die Playoffs rücken? Zu befürchten ist es ja.
Ja, zu befürchten, oder was heißt zu befürchten? Es wird ja häufig mal vorgeworfen, dass dann hier alle die Chiefs verlieren sehen wollen und diese Dominanz nicht wollen. Aber ja, das ist eine total beeindruckende Gruppe. Sie haben es auch verjüngt. Die Abgänge, die sie da hatten, fallen nicht wirklich auf. Und wie gesagt, mein X-Faktor in dem Spiel ist ja eh Steve Spagnuolo mit seiner Truppe. Und ich glaube ehrlicherweise, dass die da auch diese Russell Wilson Steelers ganz gut in Schach halten können. Weil die Steelers, ja, das ist eine wahnsinnig gute Defense selbst, aber diese Offense, außer die tiefen Bomben, fällt ihnen oft nicht so viel ein. Najee Harris ist so ein bisschen auf und ab. Deswegen glaube ich, dass sich die Kansas City Defense, die sich eh immer weiter findet, Daddy, du hast es angedeutet, dass die hier auch da weitermacht. Und dann, ja, kann man ihnen, glaube ich, diese Homefield Advantage da nicht nehmen.
Ja, jetzt bist du ja schon fast fließend übergegangen zur Steelers-Analyse, oder wollen wir gleich weitermachen da? Ja, schön, oder? Und da ist ja wohl relativ klar für die Offense des Steelers auf jeden Fall, dass da eine Rückkehr von George Pickens auf jeden Fall natürlich der absolute Key wäre, das Key, wie auch immer. Jetzt hat er drei Spiele verpasst zuletzt, und da hat man schon gesehen, was diese Offense dann verloren geht, nämlich so ziemlich fast alles. Dann werden sie ein bisschen zu ausrechenbar. Deswegen wird das natürlich ein absoluter X-Faktor, ob der Hamstring von George Pickens schon einen Einsatz wieder zulässt.
Das ist die große Frage. Ich bezweifle es in so einer kurzen Woche. Das ist ja dann der Vorteil auch. Ich meine, klar, es ist natürlich hart, für diese vier Teams, über die wir heute sprechen, dann so einen Quick Turnaround zu machen und vier Tage später wieder spielen zu müssen. Auf der anderen Seite hast du dann halt anderthalb Wochen Pause und eine relativ späte Bye-Week. Und das betrifft dann natürlich auch Pittsburgh und betrifft den Oberschenkel von George Pickens. Grille, für dich auch, gerade wenn man Russell Wilson ansieht, der eigentlich auf dem statistisch gar nicht so schlecht war, aber halt zwei brutale Fehler hatte und zwei Turnover, die dann im Endeffekt auch das Spiel für Baltimore entschieden haben. Wie siehst du ihn so aktuell? Ist das wirklich nur Pickens, der da fehlt, oder?
Also ich würde schon auch unterschreiben, wie André sagt, dass Pickens irgendwie, also die sind halt abhängig einfach von einem Spieler, und der macht eben alles andere besser. Also in diesen drei Spielen, wo Pickens jetzt gefehlt hat, die haben davor über 320 Yards pro Game im Schnitt Offense gehabt und in diesen drei letzten Spielen nur noch unter 250. Also da fehlen einfach mal 70 bis 80 Yards, und das betrifft dann einfach auch das Laufspiel, weil du dann einfach auch wusstest mit Pickens, okay, ich muss da einfach mehr drauf achten, dass diese tiefen Bomben kommen. Das öffnet natürlich auch Lücken im Laufspiel, und da ist auch hier Warrens Zahlen sind eingebrochen, dann natürlich Najee Harris total eingebrochen, also der hat das, was er irgendwie sonst, das ist zwar nicht immer das Allerhöchste, was er abliefert, aber das ist in den letzten Spielen auch nochmal eingebrochen, also für mich ist dann Pickens natürlich auch das, und dann natürlich auch eine Option für Russell Wilson, weil der hat seine guten Momente, der hat auch seine guten Pässe. Aber mit Pickens wären da halt einfach pro Spiel, finde ich, mal 2-3 drin. Und dann kriegst du halt einfach auch, so haben sie leider auch viele, oder was heißt leider, aber so haben sie auch einfach auch viele Spiele gewonnen, dass so eine tiefe Bombe dann trotzdem Probleme, also die kriegen dann das Spiel nicht zu Ende gespielt, dass ein Touchdown dabei rauskommt, aber du bist halt einfach in Field-Goal-Range und hast halt Chris Boswell einfach immer aufs Feld schicken können, wenn dann einfach mal so fette Plays mit drin sind. Und die fehlen einfach. Und ja, die Fehler hast du auch angesprochen. Also Russell Wilson habe ich jetzt gestern besser gesehen, oder jetzt im letzten Spiel besser gesehen als in den zwei Spielen davor. Da hat er ja nicht mal 100 oder einmal 158 und einmal 128 Yards nur Offense geschafft. Jetzt waren es wieder ein bisschen mehr als 200. aber diese Fehler muss er halt natürlich abstellen. Also dieser eigentlich gute Lauf, dieser fatale Fumble und dann natürlich die Interception, die in einem Pick 6 läuft, das darfst du, egal eigentlich wann, gar nicht erlauben, aber erst recht nicht, wenn du die Steelers bist, wo es ja auch noch darum geht, dieses eine Heimspiel wenigstens in der AFC North zu halten. Und da brauchen sie eben zwei Siege dazu, sonst schlüpfen die Ravens noch vorbei.
Naja, sie spielen genau, noch gegen Cincinnati, ne, glaube ich, das nächste Spiel, oder, André?
Ja, auf jeden Fall. Ich wollte ja auch noch mal kurz sagen, die Ausgangsposition, jetzt haben Steelers und Ravens stehen jetzt beide bei 10-5. Die Steelers sind noch knapp vorne wegen des leicht besseren Conference-Records. Also, aber jetzt, ja, wenn die Ravens beide Spiele gewinnen, was natürlich auch noch nicht sicher ist, die spielen jetzt, wo wir darüber gleich noch reden werden, bei den Texans und dann zum Abschluss gegen die Browns, was ja auch diese Division-Duelle waren für die Ravens ja in jüngerer Vergangenheit auch immer gerne mal so ein Fallstrick. Deswegen ist es auch noch nicht gesagt, dass die Ravens jetzt beide Spiele gewinnen, aber naja, die Steelers müssen halt aufpassen, denn sonst hast du halt gar kein Heimspiel, wärst durchgereicht bis auf Rang 5 oder 6 sogar in der Division und dann, in der Conference. Und dann spielst du dann gleich wieder gegen die Steelers, gegen die Chiefs, wenn du ein Spiel gewinnst.
Und das will keiner. Nachvollziehbarerweise. Was natürlich auch ein bisschen dazu kommt, ist das fehlende Spielglück bei Pittsburgh. Ich meine, diese bei Turnover von Russell Wilson, die waren fatal, die waren auch echt überraschend schwach. Also wenn man bedenkt, was Wilson für eine Karriere schon hatte und dann aber sehenden Auges da gerade bei diesem langen Lauf, kurz vor der Endzone, also du hast ja schon alles, was du willst, dann eben nicht slidet, sondern halt mit dem Kopf voraus da in den Verteidiger, der ja nicht von hinten oder von der Seite kam, sich da wegtackeln lässt und dann den Ball verliert. Das war schon sehr ungewöhnlich. Und auf der anderen Seite haben aber die Steelers ein paar Fumbles forciert, die sie aber halt dann nicht recovern konnten. Zweimal bei Punt Returns, einmal bei einem Strip-Sack von Alex Highsmith im ersten Viertel. Aber so läuft das manchmal. Wer wird denn jetzt das Spiel gewinnen, André? Chiefs oder Steelers?
Ja, wie du schon in den letzten Folgen immer so schön gesagt hast, also gegen die Steelers tippen. Nope. Entschuldigung, Quatsch, gegen die Chiefs tippen. Ja. Bin schon im Weihnachtsmodus anscheinend. Nee, gegen die Chiefs tippen ist schwierig. Kann ich in dem Fall, glaube ich, auch nicht. Also die Steelers haben jetzt ja 3 der letzten 5 Spiele verloren. Ob Pickens zurückkommt, wie du schon gesagt hast, ist sehr fraglich. Also ich würde auf jeden Fall auf die Chiefs setzen. Dann haben sie ihr First Round bei und dann kann sich Mahomes mal die 17 Lagen Tape vom Knöchel reißen.
Da braucht er dann die 2 Wochen dafür. Also ich bin in dem Spiel auch klar bei den Chiefs, weil die Steelers haben die größeren Baustellen. Die Chiefs werden es dann halt irgendwie genauso viel machen, wie sie machen müssen. Und dann sehen wir wieder ganz viele Playoff-Spiele im Arrowhead, was ja auch eine richtig coole Kulisse ist.
Man darf natürlich nicht vergessen, ich glaube, Daddy hat es schon angerissen, die Steelers kehren jetzt zurück nach Hause und Mike Tomlin ist natürlich schon auch bekannt dafür, dass dann irgendwie, was halt jetzt alles nicht geklappt hat, dann irgendwie in so einem Spiel, wo sie dann klare Außenseiter so gefühlt sind, weil nur noch mal irgendwie die halbe Welt nicht gegen die Chiefs tippen will. Deswegen sage jetzt ich einfach an der Stelle, wenn Najee Harris eben mehr Touches wieder kriegt, mehr Läufe macht, da auch ein wenig die Uhr kontrolliert wird und Boswell dann eben seine paar Field Goals schießt und Wilson dann 2-3 Mal geile Pässe wirft. Das sind viele Voraussetzungen, ja, aber wir haben es auch auf der anderen Seite gehört, die Chiefs machen halt keine 30 Punkte und dann kann es irgendwie vielleicht knapp in so einem Heimspiel reichen, dass die Steelers dann da so einen Überraschungs-, wenn man will, so einen kleinen Upset vielleicht schaffen.
Zu diesen, die Chiefs machen nie 30 Punkte. Ich habe heute so halb als Vorbereitung und halb, weil ich es immer mache, auch nochmal so einen US-Podcast gehört, wo sie dann auch irgendwie die Statistik, ich habe jetzt nicht überprüft, deswegen Halbwissen, aber die Statistik irgendwie, dass die Chiefs irgendwie seit den Frankfurt Yellow Jackets 1925 hat kein Team mehr so viele Spiele mit unter 30 Punkten gewonnen wie die Chiefs jetzt. Also es ist schon historischst, wie wenig sie machen, um so gut zu sein.
Ja, und die Frankfurt Yellow Jackets, ich meine, das war ein Team, das wissen wir alle noch. Also da, die waren schon auf der einen Seite glücklich, auf der anderen Seite musst du dir das Glück halt auch verdienen. Das hat man ja bei den Yellow Jackets auch immer gesagt. In diesem Sinne, also Thomas, du bist auch Team Chiefs, oder? Habe ich das richtig?
Genau, ja, jetzt musst du 2-2 machen, weil wir immer.
Nein, natürlich nicht. Ich bleibe auch bei den Chiefs. Und der Grille steht alleine da. Das hat er jetzt davon. Kommen wir zum nächsten Spiel. Die Ravens bei den Houston Texans. Also wenn das Spiel in Baltimore stattfinden würde, wäre die Sache vielleicht für uns alle noch ein bisschen klarer. Tippe ich jetzt einfach mal so. Baltimore eben 34-17 gewonnen gegen die Steelers und die Texans gegen die Chiefs 19-27. verloren. Wer möchte zuerst die Szene mit Tank Dell? Was habt ihr da, was hat das mit euch gemacht? Also ich war schon relativ erschüttert, und vor allen Dingen, wenn man dann die Reaktion von CJ Stroud Minuten danach noch auf dem Bildschirm gesehen hat.
Ich glaube halt auch, dass es Stroud, also so hieß es ja auch in manchen Texten, so nachhaltig auch ein wenig betroffen hat, auch dem restlichen Spiel, nicht nur kurz danach, sondern ich glaube, das ging irgendwie vielen durch Mark und Bein und hat sich dann ein wenig so durchgezogen ab dem Zeitpunkt. Es war, ich habe es am Anfang ja gar nicht gesehen, ich dachte so, ey, geiler Catch und so weiter, und dann umso mehr Wiederholungen du bei sowas dann siehst, das sah dann schon übel aus, auch wenn man eben nicht ganz weiß, ob jetzt das so schlimm am Ende ist, wie es aussah, oder denn doch nur diese Schutzplatte oder dieser Kneecap dann da raussah. Also man weiß nicht ganz genau jetzt, wie schlimm der aktuelle Stand war, aber es sah natürlich schlimm aus, als er dann noch dieses Air-Package da bekommt, das dann so aufgeblasen wird. Da denkst du ja dann immer gleich so, um Gottes Willen, nicht so Alex Smith-Geschichten, dass er halt noch das Bein verliert am Ende. Also es war schon sehr, sehr schlimm.
Ja, und vor allem letztes Jahr mit dem Beinbruch dann raus, und ich bin ja auch Fantasy-Besitzer das zweite Jahr in Folge, ich mag ihn extrem, und es gibt ja auch diese Chemie einfach zwischen Stroud und Tank Dell, und dass es dann das ganze Team natürlich betrifft. Ich meine, die beiden letztes Jahr mit grandiosen Rookie-Performances, jetzt ist er wieder raus und wahrscheinlich länger raus, und das sah einfach gar nicht gut aus, und die Texans, Stephon Diggs haben sie eh schon verloren. Nico Collins war lange Zeit weg, jetzt ist er wieder da, aber muss jetzt wieder alles alleine tragen. Das ist auch einfach, ja, da werden viele, viele Steine in den Weg gelegt mit Verletzungen. Aber da kennt sich André ja auch mit aus.
Ja, auf jeden Fall. Das war ja nicht der Einzige, der sich in dem Spiel verletzt hat. Irgendwie Jimmy Ward musste ja auch noch mit dem Card runter. Und ich glaube, der Right Guard Mason hat sich auch noch verletzt. Das sieht natürlich nicht gut aus. Da, also die Texans haben ja Rang 4 mehr oder weniger zementiert, würde ich sagen. Also sie können zwar noch Dritter werden, aber da geht es wahrscheinlich am ehesten darum, jetzt, dass sich da keiner mehr verletzt, jetzt in diesem Spiel auch noch, um die Stimmung da nicht noch schlechter werden zu lassen. Und du hast ja schon gesagt, Nico Collins jetzt wieder auf sich allein gestellt. Und wenn man den wegnimmt, dann wird es natürlich immer schwierig. Wobei jetzt Stroud ja mit diesen Underneath-Pässen, die er dann geworfen hat, der gegen die Chiefs auch schon eigentlich ganz gut aussah. Hat er eigentlich ein gutes Spiel hingelegt, muss man sagen. Und daher wäre für mich der noch so ein Schlüssel, wäre halt irgendwie Joe Mixon mal wieder ein bisschen ins Laufen zu bekommen. Das haben sie jetzt die letzten Spiele nicht mehr wirklich geschafft. Von den letzten 6 Spielen war er jetzt 4-mal unter 60 Yards. Hat natürlich auch ein bisschen mit der O-Line zu tun. Ja, das wäre natürlich so eine Sache. Aber ansonsten keine Verletzungen kassieren und vielleicht ein bisschen Beyoncé in der Halbzeit anschauen. Kommt übrigens auch bei Netflix.
Stimmt, ja, die Halbzeitshow.
Ja, aber das ist natürlich, also Beyoncé ist schon eine Hausnummer. Also das
ist
auf schon
jeden Fall. Ich erinnere mich immer noch, an die Halftime-Show von ihr damals bei dem Super Bowl, wo dann der Strom ausgefallen ist. An das Ende erinnere ich nicht so gerne, aber das war ja auch in New Orleans mit Ravens gegen 49ers. Aber wir kommen vom Thema ab, sorry.
Richtig.
Ich wollte ja nur darauf hinweisen, dass ihr das
nee,
auch...
Nee, also das
damit könnt, Beyoncé damit ist könnt ihr, Thema. Damit könnt
und
ihr die,
Joe Mixon ist auch immer ein Thema.
Ja. Damit könnt ihr die Frauen und Großmütter und Väter ja vielleicht auch noch ein bisschen vor den Fernseher locken dann.
Richtig. So. Klischee wieder. Schublade aufgemacht. Nein, die Frauen wollen auch Joe Mixon sehen, da bin ich mir relativ sicher. Wenn es halt was zu sehen gibt von ihm. Und das könnte ein Schlüssel sein, da hast du vollkommen recht, André. Wenn wir aber übers Laufspiel reden, also wenn wir die Laufverteidigung der beiden Teams anschauen, also die Houston Texans, was explosive Läufe oder Läufe über 20 Yards anbetrifft, haben die Texans in dieser Saison schon 10 Stück zugelassen, stehen damit auf Platz 20. Und die Ravens, das hatten wir vor ein paar Wochen, glaube ich, als sie gegen die Eagles gespielt haben, da waren beide Defenses Top 1 und 2 in dieser Statistik. Die Ravens haben 3 Läufe über 20 Yards in dieser Saison kassiert, damit stehen sie auf Platz 1. Also wird wieder ziemlich hart für Joe Mixon gegen diese Run-Defense. Und auf der anderen Seite, Grille, haben wir natürlich Derrick Henry. Kann Derrick Henry dieser X-Faktor für die Ravens auch in den gesamten Playoffs sein? Weil das, was ihnen dann immer gefehlt hat und das auch zu diesem Narrativ geführt hat, dass Lamar Jackson in den Playoffs immer versagt, da ist er nicht alleine, was das betrifft. Da gab es andere Quarterbacks schon vor ihm. Andy Dalton lässt grüßen aus seinen Cincinnati-Zeiten. Aber ist das Puzzlestück, das noch fehlt, generell?
Das ist es. Hat? für die Das Welt. Ist es für mich vorderste Sorge gewesen und es hat sich für mich durchgezogen bis jetzt, auch wenn es natürlich jetzt ein paar Mal jetzt leichtere Leistungsdellen bei Derrick Henry gab, weil man so formulieren will. Also das ist natürlich trotzdem immer noch top, aber jetzt hat halt klar, jetzt rennt er mit 162 Yards über die Steelers drüber. Die Ravens haben insgesamt 220 Yards in Steelers reingedrückt. Das ist für mich der Hauptschlüssel an dem Ganzen, warum Lamar Jackson dann halt auch so funktioniert, auch kaum Fehler macht, weil er sich halt einfach im Hinterkopf bewusst ist, ey, ich habe einfach auch noch Derrick Henry mit dem Backfield. Der kann irgendwie auch mal was übernehmen. Ich muss nicht selber laufen, das macht für die Defensive schwieriger. Dazu das Receiving Core, also das macht einfach diese Ravens, auch wenn der Record nicht dieser Chiefs-Record ist, was man vielleicht vor der Saison auch vermuten konnte, dass sie vielleicht irgendwie kaum ein Spiel verlieren oder komplett durchmarschieren. Da haben sie dann auch immer insgesamt ihre kleinen Ausfälle irgendwie drin, dass sie doch mal ein Spiel in den Sand setzen. Das darf halt in den Playoffs und vor allem früh in den Playoffs dann nicht passieren. Oder wie letztes Jahr im AFC-Championship-Game, wo ja Lamar Jackson auch nicht gut aussah. Und da, denke ich, hilft halt einfach Derrick Henry auch mit seiner Erfahrung da sehr stark dabei. Also das würde ich ganz klar unterschreiben, dass halt dessen fehlender Schlüssel ist, warum sie dann auch diesen auf dem Papier alten Derrick Henry in der Offseason geholt haben. Und das zahlt sich ab Week 1 aus. Und die haben in jedem einzelnen Duell den Gegner mehr Rush Yards eingeschenkt als der Gegner eben. Also hier immer haben sie dieses Rush Game gewonnen in der Saison. Ist, glaube ich, auch NFL-Rekord oder auf jeden Fall hat es das ganz, ganz lange nicht mehr gegeben. Also das ist ein Riesenschlüssel.
Ich hatte auch im letzten Spiel gegen die Steelers das Gefühl, dass sie eben erstmal den Lauf wegnehmen wollen, dass das der klare Plan ist, dass sie quasi Lamar durch die Luft schlagen muss, aber das war einfach nicht möglich, trotz dieser sehr, sehr guten Steelers-Front, weil dann läuft er halt mal für 44 Yards, bricht da durch und Derrick Henry, zeigt einfach immer wieder, dass man auch mit über 28 Jahren, dass das eben noch nicht die magische Grenze ist und dass man da auch noch tolle Dinge erreichen kann. Also gebt nicht auf, wenn ihr drüber seid.
Ich dachte, die liegt bei 26, die Grenze. Wir gehen immer weiter, wir werden immer höher und älter.
Man muss aber an der Stelle auch erwähnen, dass Derrick Henry, das kam ja im Saisonverlauf auch raus, da irgendwie extrem viel Geld in seinen Körper, in den privaten Koch und so reinsteckt. Das macht vielleicht auch nicht jeder Running Back über 27 oder 26.
Ja, das ist auch ein gutes Stichwort. Also wir müssen ja gleich unbedingt noch zu deinem Weihnachtsmenü kommen, Grille. Ne? Das wollte ich hier schon mal ankündigen. Ne? Also das ist kein. Also das nicht, dass wir das vergessen hier, weil die Icing Community wartet ja auf nichts mehr als auf das Weihnachtsmenü des Hauses Grillenberger.
Sehr gut, sehr gut. Das stimmt vollkommen. Nur noch zum Abschluss als Dokumentationsprinzip hier: Derrick Henry ist jetzt der vierte. Nein, ist. Ist jetzt in dieser Elite Group von Running Backs, die 4 1500 Rushing Yard Seasons in ihrer Karriere haben und ist damit auf Platz 2 hinter Barry Sanders, der hatte nämlich 5 davon. 5. So.
Schafft er die noch, ist halt dann die Frage.
Ja, wer weiß. Ja. Wenn er es mit 28 schafft, schafft er es mit 32 auch, würde ich mal sagen. Der ist kein Mensch, er ist eine Maschine. So, gibt es da ein Lied, oder Grille?
Ja, da gibt es ein Lied, aber das ist nicht mal Musik, also ich bin da raus.
Maschine. So, kommen wir zum Tipp. Tipp, André, wer gewinnt? Upset oder nicht? Zu Hause, Houston, immerhin.
Naja, glaube ich nicht so richtig dran, muss ich sagen. Ich bin doch hier klar bei den Ravens, die damit das Rennen spannend halten. Und wir wollen auch Spannung dann für den letzten Spieltag, wenn es noch um die AFC North geht.
Absolut. Also ich bin ganz klar, dieses Laufspiel ist kaum zu stoppen. Joe Mixon hast angesprochen, der hat jetzt nur einmal in den letzten 4 Spielen 100 Yards übertroffen und da einen Touchdown gemacht, ansonsten echt blass, auch ohne Touchdowns in den anderen 3 Spielen. Und wenn der schon nicht läuft, was ich auch vermute, dass der ziemlich contained wird und halt nicht hier die Monster-Ding abspielt und so auch die Uhr kontrolliert werden kann, klarer Ravens-Sieg an der Stelle.
Ja, mir fehlt da auch ein bisschen die Fantasie wieder, Houston das ziehen sollen. Sie spielen natürlich daheim, aber die Baltimore Offense hat mich überzeugt, die Defense hat mich überzeugt, die waren ja auch dann in der zweiten Halbzeit richtig on fire, das hast du gesehen bei jedem Play. Die wollten einfach überhaupt nichts mehr zulassen und ich glaube auch am Ende, dass sie sich die Division da nicht nehmen lassen und die letzten beiden Spiele noch gewinnen werden.
Ich wäre gern für die Texans, weil die Texans ein Team sind, das mich begeistert, weil ich es immer schön finde, wenn so ein Turnaround geschafft wird, so ähnlich wie die Commanders dieses Jahr. Und die Mecko Ryans hat es ja letztes Jahr schon hinbekommen, da als Rookie-Headcoach die Division zu gewinnen. Hat es jetzt wieder geschafft. Das alleine ist schon aller Ehren wert. Vielleicht macht Nico Collins ja ein Sensationsspiel und eskaliert komplett. Ihr habt es angesprochen, er ist mittlerweile quasi alleine. John Metchie ist auch nicht fit, ist auch angeschlagen. Und Jared Wayne, diese Nummer 14 von den Texans, der da Tank Dell ins Knie geflogen ist, dem wünsche ich auch das Beste, weil ich glaube, dass er kann überhaupt nichts dafür. Er hat auf den Ball geschaut und wollte den Catch. Und er hat nicht so viele Gelegenheiten gehabt bis jetzt in seiner NFL-Karriere. Kam 2023 als undrafted Free Agent nach Houston. Dem wünsche ich alles Gute und Seelenfrieden, weil hoffentlich hat der kein zu schlechtes Gewissen. Ansonsten haben sie noch Robert Woods, Xavier Hutchinson und Dalton Schultz auf Tight End. Also es muss wahrscheinlich Nico Collins im Alleingang machen. Gut, ich gehe aber auch mit den Ravens. Auch das fürs Protokoll.
Schön nochmal gelobt und dann, doch nicht.
Sorry. Thanks, but no thanks.
Tut mir leid. Gut, bevor wir diese Sonderausgabe Spezialedition beschließen, Grille, bitte, was gibt's zum Speisen? Was steht auf dem Plan?
Naja, ich habe es in den letzten Jahren ja schon immer gesagt, also die Klassiker sind natürlich immer dabei. Das ist einmal Feldsalat mit schön selber gemachten Croutons und einem von Grillinger gezauberten Dressing. Ja. Ne? Also das muss auch immer ich machen, da kommen die Oma und die Mama auch. Das muss ich immer kredenzen. Dann gibt's für meinen vor einigen Jahren verstorbenen Opa immer Zwiebelsuppe, ist auch gesetzt quasi, einfach um da dann ein paar alte Anekdoten noch zu erzählen und auszupacken. Ja, und dann schönes Gemüse mit Stroganoff dieses Mal auch wieder. Und als Nachtisch, glaube ich, war es ein Parfait mit Bratapfel und Fruchtspiegel und so Zeug, also groß. Viermal diesmal, es gab früher auch schon mal fünf Gänge, aber da haben wir jetzt gesagt, da mit Kleinkindern und so weiter, die bleiben dann nicht lang genug sitzen, dann ist jetzt mal vorübergehend ein Gang ausgefallen.
Aber es klingt nicht schlecht.
Du musst ja auch noch die Aaron Rodgers-Doku schauen irgendwann, Grille.
Ja, die muss auch noch rein. Ja. Ich hab immerhin schon angefangen.
Na, schau an.
Also, nachdem Daddy das letztes Mal schon so schmackhaft gemacht hat und ich ja auch so, ja, ich bin ja großer sportlicher Aaron Rodgers-Fan, also das muss ich mir schon geben. Nochmal diese ganze Draft-Geschichte und sein Darkness-Retreat. Also, ich glaube, das ist in drei Folgen schon gut zusammengefasst.
Und du hast vorhin die Aaron Hernandez-Doku angeschaut. Ich glaube, der Mörder in Aaron Hernandez, aber die Geschichte ist ja auch so absurd und tragisch auch und auch das Thema CTE wird dann natürlich indirekt dann natürlich auch angesprochen. Also es ist auf jeden Fall sehenswert. Klickt euch an den Feiertagen.
Nicht so weihnachtlich, nicht so weihnachtlich.
Nee, das ist nicht so weihnachtlich. Auch diese Untold-Reihe und so, ja, das sind schon düstere natürlich Geschichten drin, aber es ist wirklich informativ. Ja. Also da lernt man wirklich auch als langjähriger NFL-Fan noch Geschichten, da wusste ich selber zum Teil gar nichts drüber.
Es ist nicht Tibo und so, da kriegt man noch mal gute Laune wieder.
Ja, das stimmt. Stirb langsam ist ja auch nicht so weihnachtlich und kommt trotzdem jedes Jahr. Aber eben, es sind ja auch tolle Weihnachtsfilme. Also.
Es ist alles möglich, es muss nicht immer. Man kann ja das essen, was der Grille da jetzt gerade erzählt hat. Da wird einem dann warm ums Herz und dann der harte Realitätscheck ist dann so eine ernsthafte.
Auf jeden Fall. Ich gehe sowieso wie alle 49ers-Fans auch in Darkness Retreat.
Viel Vergnügen, schreib uns dann, wenn du wieder rauskommst.
Ja, genau.
Gut, in diesem Sinne, André geht in die Dunkelheit. Ihr werdet das Licht sehen am Heiligen Abend und dann vor allen Dingen am 25. Dezember, der NFL Christmas Game Day auf Netflix. Dabei viel Vergnügen, wir hören uns wieder am 26. Dezember. Wir sind noch nicht fertig. Und dann ist aber gut. Dann entspannen wir uns ein bisschen, rutschen ins neue Jahr und hören
dann
uns dann
geht's erst richtig los.
Dann Daddy. Alle wieder und dann geht's erst richtig los. So ist es.
Ich weiß nicht, was du meinst.
Frohes Fest auch an alle 49ers. Ciao, ciao.
Schöne Weihnachten zusammen. Ciao.
Ciao, frohes Fest.
Schöne Weihnachten.